Willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping, mit neben mir Stefan Brink, Ex-Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg, daher kennen ihn viele, und heute Betreiber eines Digitalisierungsinstituts in Berlin. Wir haben heute einen sehr datenschutzlastigen Podcast. Datenschutz steht natürlich immer mit im Mittelpunkt hier unserer Podcast-Reihe, aber uns interessieren natürlich auch, und an der einen oder anderen Stelle werden wir heute da auch drauf kommen, immer die Bezüge zu Bürgerrechten und dem Rechtsstaat und den Grundrechten. Und vorab beklagen wir diese Woche den sehr plötzlichen und frühen Tod von Professor Heike Schweizer, die hier die letzten rund 10 Jahre in Berlin, zunächst an der Freien Universität und dann an der Humboldt-Universität, unterrichtet hat. Sie hat sich vor allen Dingen einen Namen gemacht als Kartellrechtlerin. Sie war die wohl führende Kartellrechtlerin, die wir in Deutschland hatten in den letzten Jahren, sehr, sehr viel als Beraterin in Brüssel unterwegs, und sicherlich auch eine Stimme, die gehört wurde, als man etwa den Digital Markets Act in Brüssel aufgesetzt hat. Ich bin ihr begegnet auch zu anderen Themen, die sie interessiert hat, vor allen Dingen zum Datenwirtschaftsrecht. Und ich erinnere mich auch, dass ich viel mit ihr diskutiert habe, so zu der Zeit, wo die DSGVO auf der Zielgerade war, so das Verhältnis Datenschutzrecht und Wettbewerbsrecht. Also das war jetzt lange, lange vor der Kartellamtsentscheidung gegen Meta, haben wir damals schon diskutiert, ob denn die Erwartungen in Erfüllung gehen werden, dass mit der DSGVO die Internetriesen so ein Stück in die Schranken gewiesen werden können und die europäischen Konkurrenten aufblühen. Ja, eine tolle Frau, kluge Frau, die eine Kollegin war, die ich auch deshalb sehr geschätzt habe, weil sie eine Meisterin der leisen Töne gewesen ist. Ein schrecklicher Verlust. Mit nur 56 Jahren haben wir sie jetzt verloren. Dies aus aktuellem Anlass. Und Stefan, wir wollten dann heute kurz sprechen über zwei Neuigkeiten. Das eine ist, dass die Datenschutzkonferenz mal wieder ein Papier gemacht hat mit stolzen 15 Seiten.
Richtig.
Und da mal, glaube ich, vor allen Dingen den Anspruch erstmal wieder laut klar gemacht hat, doch für alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, zuständig zu sein.
Ja, das ist richtig. Ich glaube, die Einordnung stimmt auch von der Motivationslage her. Natürlich ist künstliche Intelligenz ein aktuelles Thema, hochspannend, alle interessieren sich dafür, aber für die Datenschützer, gerade für die staatlichen Datenschützer, ist es natürlich von besonderem Interesse, weil man darüber nachdenkt, das eigene Portfolio etwas zu erweitern, und da steht man in Konkurrenz zu anderen Bundeseinrichtungen, wie zum Beispiel der Bundesnetzagentur. Man möchte gerne in die KI-Thematik, auch in die KI-Aufsicht reinmarschieren und das miteinander verbinden. Das schlagende Argument ist immer, wir Datenschützer müssen uns um die Datenverarbeitung bei künstlicher Intelligenz kümmern, wenn es um die Trainingsdaten geht oder auch um die Ergebnisse von KI. Das ist ja ein super spannendes Thema, das wir auch schon hier im Podcast hatten. Ist das eigentlich eine automatisierte Einzelfallentscheidung, wenn KI etwas ausspuckt und der Verantwortliche übernimmt es einfach? Artikel 22 Datenschutzgrundverordnung sagt ja dazu was. Gut, und deswegen ist es nicht verwunderlich, dass die Datenschutzkonferenz im Mai ein Papier, sie nennen es Orientierungshilfe, es ist also wirklich eher so ein Diskussionspapier, veröffentlicht hat. Ein Leitfaden zur Nutzung von KI in Behörden und Unternehmen. Und diese Orientierungshilfe richtet sich in erster Linie an die verantwortlichen Stellen, die KI-Anwendungen einsetzen wollen. Und man hat eine ganze Reihe von ersten vorsichtigen Hinweisen. Du hast es schon gesagt, Nico, das ist ja noch eher ein dünneres Papier, die ersten Hinweise gegeben, wie man denn den Datenschutzbeauftragten einbindet, wenn man KI einsetzen möchte. Kurze Hinweise auf eine eventuelle Mitbestimmungspflichtigkeit in Bezug auf einen Betriebsrat, ein paar Hinweise zur Datenschutzfolgenabschätzung. Und ja, wir haben im Kopf, dass die Ergebnisse, die KI ausspuckt, eben auch überprüft werden müssen. Deswegen ganz nett, sich das mal anzuschauen. Und ja, da wird mit Sicherheit noch mehr folgen und da muss auch noch im Laufe der nächsten Monate noch mehr Substanz kommen von den Aufsichtsbehörden.
Ich bin auf eines der Anwendungsbeispiele aufmerksam geworden, das ich einfach lustig fand. Bildet man den Fall, dass ein geologisches Landesamt mit Hilfe von KI Rohstoffkartierungen neu bewerten möchte, also irgendwie wissen will, ob da ganz viel Kupfer oder irgendwelche Schwermetalle in der Erde sind. Und dann klärt uns die Datenschutzkonferenz darüber aus, dass wenn hier nur geologische Karten verwendet werden, dass dann die Datenschützer draußen vor sind, weil es an Personenbezug von Daten fehlt. Und dann machen sie eine wunderbare Einschränkung. Aber das wiederum gelte nicht, wenn es sich um Karten handelt mit Gebieten mit Wohnbebauung. Ja. Also wenn dann ein Wohnhaus steht, irgendwo auf der Karte, und da ist Blei ausgewiesen, dann muss schon wieder alles durch die Mühlen des Datenschutzes durch. Interessantes Beispiel auf jeden Fall.
Ja, so ist es. Wir haben alle noch Google Street View im Kopf und die aus heutiger Sicht wirklich merkwürdigen Ergebnisse, die damals das Einschreiten der Aufsichtsbehörde gezeitigt hat, bis hin zu Angaben, in welcher Höhe man eigentlich fotografieren darf. Also ich habe es damals immer ironisch genannt, das Basketballerverbot. Basketballer durfte, also ein hochgewachsener Mensch, durfte nicht die Kamera über den Kopf halten, nämlich dann kommt er in die Höhe von 2,50 und danach durfte er, nach Auffassung der Aufsichtsbehörden damals, offenbar nicht mehr fotografieren. Naja, wir haben alle mal klein angefangen und immerhin löblich und gut, dass die Datenschutzkonferenz versucht, am Thema dran zu bleiben.
Und jetzt hat dann eben auch das Schwermetall im Boden Personenbezug. Ne?
Ein zweites kurzes Thema, was wir beleuchten wollen, weil es eine neue Gerichtsentscheidung gibt, aus dem Kontext, der wirklich spannend ist, der auch den Europäischen Gerichtshof beschäftigen wird, in Bälde, nämlich die schöne Frage, ob es eigentlich für die Rechte, die die Datenschutzgrundverordnung zuordnet, prozessual gesehen einen Unterlassungsanspruch gibt, ob man also mit Blick darauf, dass die eigenen personenbezogenen Daten vielleicht schon rechtswidrig verarbeitet wurden und möglicherweise auch zukünftig rechtswidrig verarbeitet werden, ob man da einen Unterlassungsanspruch geltend machen kann, sei es gegenüber privaten Verantwortlichen. Dazu hat sich mal das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ausgelassen, sei es gegenüber öffentlichen Stellen. Da gibt es interessante Entscheidungen aus dem bayerischen Raum zu einer Videoüberwachung im Passauer Klostergarten. Beide Fälle sind schon etwas betagt, wie nicht anders zu erwarten bei so einem komplexen Thema, diametral. Also wenn sich öffentliche Stellen widersprechen, sind es nicht immer die Aufsichtsbehörden, manchmal sind es auch die Gerichte. Das Oberlandesgericht Frankfurt am Main hatte darauf hingewiesen, dass ja in der Datenschutzgrundverordnung selbst kein individueller Unterlassungsanspruch normiert sei und insbesondere auch kein vorbeugender Unterlassungsanspruch. Und umgekehrt ging das Oberlandesgericht, für mich überraschend, aber immerhin davon aus, dass nach nationalem Recht bestehende Unterlassungsansprüche aus 1004, 823 BGB deswegen ausgeschlossen seien, weil die Datenschutzgrundverordnung ja abschließende Regelungswirkung hätte. Und damit hat man mehr oder weniger elegant die Unterlassungsansprüche vom Tisch geräumt. Hätte natürlich auch eine große Rolle gespielt im wirtschaftlichen Treiben, wenn ein Unternehmen einem anderen Unternehmen mit dem Hinweis, du verarbeitest aber die Daten rechtswidrig, möglicherweise das Geschäftsfeld hätte vermasseln können. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Bayern vom 30. Mai 2023 zu der Videoüberwachung im Passauer Klostergarten lief genau umgekehrt. Also es ging um die Frage, ob sich Bürger dagegen wehren können, dass aus ihrer Sicht rechtswidrig Videobeobachtung getrieben wird und ob sie auf der Basis dann der Gemeinde untersagen können, die Videoüberwachung fortzusetzen. Und da sagte der Verwaltungsgerichtshof Bayern, ja, das kann man. Die Datenschutzgrundverordnung ist da nicht in irgendeiner Weise abschließend, sondern im Gegenteil, sie versucht ja gerade breite Wirkung zu haben. Und natürlich hat dann der Einzelne auch einen Anspruch darauf, keiner rechtswidrigen Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch eine öffentliche Stelle ausgesetzt zu sein. Hiergegen hat die Gemeinde
kurz, ein... Wenn ich das einhaken darf, also es gibt wohl einen Unterschied zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Mhm. Beim Privatrecht ist es die relativ einfache Frage, ob die Artikel 12 folgende abschließend die betroffenen Rechte regeln. Und da ist ja kein Unterlassungsanspruch vorgesehen. Und da, wir werden ja heute noch auf einen Fall zu sprechen kommen, wo es so ein bisschen wehtut, dass das europäische Recht abschließend ist. Das ist die Frage, ob es sich so verhält dort. Da warten wir einfach gespannt, was der EuGH sagt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hatte seine Entscheidung, also die Bejahung eines Unterlassungsanspruchs, nicht auf die, also gar nicht auf die 12 folgende abgestellt, sondern hat den Unterlassungsanspruch aus dem Grundrecht, informationelle Selbstbestimmung, abgeleitet. Das funktioniert natürlich nur im Bereich Bürgerstaat.
Ja.
Das, also mit der Begründung kriegt man keinen privatrechtlichen Unterlassungsanspruch her, weil kleines Grundrecht 1x1 die Grundrechte unmittelbar ja nur für die staatlichen Stellen gelten. Und der Passauer Klostergarten ist offensichtlich eine öffentliche Stelle, sprich wird offensichtlich von der Kommune dort
so
betrieben.
Ist es.
Sonst wäre das Ding ja auch gar nicht zum Verwaltungsgericht gekommen, sondern wäre eine privatrechtliche Auseinandersetzung.
Exakt. In der Sache jedenfalls divergierende Entscheidungen der Gerichte um diesen zweiten Strang, also Videoüberwachung durch eine öffentliche Stelle, kümmerte sich das Bundesverwaltungsgericht. Das ist die neue Entscheidung, auf die wir kurz hinweisen. Eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Nichtzulassungsbeschwerde der Gemeinde vom 2. Mai 2024. Und da diese Nichtzulassungsbeschwerde ist zurückgewiesen worden. Und damit ist die Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs Bayern rechtskräftig. Und das Bundesverwaltungsgericht stellt nochmal fest, Artikel 79 Absatz 1 Datenschutzgrundverordnung schließt die Geltendmachung eines öffentlich-rechtlichen Unterlassungsanspruchs gegen die Datenverarbeitung im Bereich der kommunalen Gefahrenabwehr und Gefahrenvorsorge hier durch Videoüberwachung einer als öffentliche Einrichtung gewidmeten Grünfläche nicht aus. Und damit haben sie da den Sack zugemacht. Im privaten Sektor sind wir gespannt und warten mal drauf, was der Europäische Gerichtshof dazu von sich gibt. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis, Nico, wenn du erlaubst, in Querbeet, kurz beleuchtet. Ich hatte diese Woche das Vergnügen, in Stuttgart mal wieder zu sein, in der alten Wirkungsstätte. Da fanden die 5. IFG-Days statt, also die Veranstaltung des Landesbeauftragten in Stuttgart zum Thema Informationsfreiheit. Das war wieder sehr munter. Es war unter anderem da Professor Rossi und hat einen Vortrag gehalten über die Gegenrechte, also über rechtliche Interessen und Rechtspositionen, die einen Informationszugang ausschließen können. Professor Keber, der heutige Landesdatenschutzbeauftragte, hat einen spannenden Vortrag gehalten zum Verhältnis von künstlicher Intelligenz und Informationsfreiheit. Auch das gibt es natürlich als Thema. Ich hatte selbst einen Vortrag halten dürfen zu der spannenden und etwas zugespitzten Frage, wer eigentlich was gegen Transparenz hat. Also wo die Gegner der Informationsfreiheit sitzen. Und der Hinweis geht deswegen raus, weil die Veranstaltung nicht nur gestreamt wurde, sondern auch jetzt in den nächsten Tagen auf der Homepage des Landesdatenschutzbeauftragten zu finden ist. Und da können Sie die zahlreichen Beiträge, ich konnte nicht alle jetzt erwähnen, sich nochmal anschauen. Das wird eine Menge Spaß machen. Das war eine schöne Veranstaltung.
Sehr schön. Sozusagen ein Online-Lesetipp. Stefan, wir wollten heute dann noch eine EuGH-Entscheidung vorstellen, die ich gerade schon mal kurz angetippt habe, nämlich Europarecht schlägt auf einmal deutsches Recht, obwohl das deutsche Recht doch eigentlich ganz vernünftig ist. In dem konkreten Fall ging es nicht um deutsches Recht, sondern um italienisches Recht.
Das auch ganz vernünftig war.
Genau, da gab es ein, also man muss ein bisschen so das im Auge haben, was wir im NetzDG hatten,
ja,
was jetzt weitgehend überführt worden ist, also soweit es noch Bestand hat nach dem Digital Services Act in das jüngst verabschiedete Digitale Dienstegesetz. Das sind so Zusatzanforderungen an für Online-Plattformen, die jetzt noch über das hinausgehen, was im Digital Services Act dann geregelt ist. Und hier ging es um bestimmte Transparenzpflichten für Online-Plattformen, also eine Registrierungspflicht, Gebührenpflicht, Angaben zur wirtschaftlichen Lage, also so dass sie eine solche Registrierung machen müssen.
Und in Grundlage, Nico, wenn ich das noch einflechten darf, war eine EU-Verordnung aus dem Jahr 2019 zur Förderung von Transparenz und Fairness für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten. Also es gab eine Verordnung und da hatte der italienische Gesetzgeber angeknüpft und zur Umsetzung, in Anführungszeichen, dieser Verordnung, die ja nicht umsetzungsbedürftig ist, ein eigenes Transparenzgesetz gebastelt, ein italienisches, nationales, mitgliedstaatliches Transparenzgesetz gebastelt, wo in diesem Kontext durchaus im Sinne der Stärkung und der Konkretisierung dieser Verordnung weitere Pflichten für die Online-Vermittlungsdienste aufgebaut wurden, eine Pflicht zur Registrierung, eine Pflicht zur Angabe zur wirtschaftlichen Lage, auch verbunden mit einer Gebührenpflicht. Und der Fall kam auf Beschwerde von Online-Diensteanbietern wie Google, Amazon, Expedia waren unter anderem dabei, eine ganze Reihe von Verfahren, kam vor Gericht, und zwar vor das Verwaltungsgericht in Lazio. Und das hat ein Vorabentscheidungsverfahren beim Europäischen Gerichtshof angeleiert, über das er jetzt am 30. Mai 2024 entschieden hat. Nico, überraschend entschieden hat oder nachvollziehbar entschieden hat?
Ja, überraschend ist die Entscheidung nicht, weil es bereits eine andere Entscheidung gab zum österreichischen Recht, die jetzt nach meiner Erinnerung ungefähr ein Jahr zurückliegt. Auch die Österreicher hatten zusätzliche Pflichten geregelt, sehr ähnlich dem NetzDG, dass man einen Bevollmächtigten haben muss und Ähnliches. Und da hatte der EuGH für viele überraschend bereits gesagt, dass jetzt nicht etwa gegen den Digital Services Act verstößt. Ja, könnte man ja zunächst mal meinen, der Digital Services Act mit dem Anspruch eine umfassende Regelung der Pflichten von Online-Plattformen in Europa zu schaffen. Nein, es verstößt gegen das gut uralte Herkunftslandsprinzip, das wir in der E-Commerce-Richtlinie haben. Denn das man verliert ja zurzeit so ein bisschen den Überblick in den, was denn eigentlich noch gilt und was nicht mehr gilt. Manche vergessen, dass die E-Commerce-Richtlinie jedenfalls in Teilen nach wie vor in Kraft ist. Ganz wesentliche Teil der E-Commerce-Richtlinie, also vor allen Dingen die ganzen Haftungsbestimmungen, sind jetzt außer Kraft, weil im Digital Services Act geregelt. Aber die nicht ganz unwichtigen Vorschriften zum anwendbaren Recht, die sind nach wie vor und auch unangetastet in der E-Commerce-Richtlinie zu finden. Und da gilt ja der Grundsatz, dass ein Unternehmen, das sich in Dublin oder in Luxemburg, und wir wissen, dass dort viele Große sitzen, dass sich dort niedergelassen hat, dass es sich eben nur nach den Vorschriften des jeweiligen Sitzlandes richten muss. Es gibt eine Reihe von Ausnahmen, aber keine Ausnahme passt auf das, worum es hier geht. Diese neue Entscheidung ist deshalb von erheblichem Gewicht, auch weil sie das schwierig macht, die im Koalitionsvertrag verabredeten Regelungen gegen digitale Gewalt, wie es dort heißt, umzusetzen, über die wir hier auch schon mal gesprochen haben. Da gibt es seit vergangenem Sommer ein Eckpunktepapier des Bundesjustizministeriums, aber noch keinen Referentenentwurf. Und da gibt es unter anderem das Vorhaben, jedenfalls die großen Plattformbetreiber, nicht nur wie schon bisher nach dem NetzDG zu verpflichten, in Deutschland eine zustellungsfähige Anschrift zu haben, ein Zustellungsbevollmächtigtes zu haben, sondern das soll auch noch erstreckt werden auf den außergerichtlichen Bereich. Und da ist es jetzt wohl mehr als fraglich, ob das überhaupt noch geht. Ja, ob es denn, das heißt, es hat zwei Komponenten. Erstens dürfte es das Vorhaben unmöglich machen, jetzt auch für den außergerichtlichen Bereich dort die Stellung eines Zustellungsbevollmächtigten vorzuschreiben. Und es dürfte auch die nach wie vor ja bestehende, jetzt wo ins DDG überführte Regelung, in Frage stellen, was den Gerichtlichen oder was den Zustellungsbevollmächtigten für Gerichtspost angeht. Mir fällt nach Lektüre der beiden Urteile des EuGH keine Begründung ein, warum das denn anders sein soll als in den Fällen.
Ja. Der EuGH ist da sehr klar und weist also das Ansinnen oder das Anliegen des italienischen Staats, die Anforderung zu erhöhen, deutlich zurück. Der EuGH sagt, somit darf Italien in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Anbietern dieser Dienste keine zusätzlichen Verpflichtungen auferlegen, die für die Erbringung der fraglichen Dienste nicht im Niederlassungsmitgliedstaat, wohl aber in Italien vorgesehen sind. Damit haben wir einen Schutz vor nationalen Erhöhungen des Schutzstandards, auch wenn die noch so gut gemeint sind oder nützlich sind oder letztlich sogar die EU-Verordnung stützen und schärfen. Nein, sagt der EuGH, ist nicht drin, wollen wir nicht. Und das hat die Konsequenzen, die du angesprochen hast. Damit sind diese nationalen Gesetzgebungsvorhaben, also aus meiner Sicht jedenfalls, nicht mehr vernünftig durchführbar.
Kommen wir zum letzten Thema von heute. Da geht es um, was immer als Naming und Shaming bezeichnet wird, Berichte, insbesondere Pressemitteilungen oder auch Erwähnungen in den jährlichen Datenschutzberichten der Datenschutzbehörden über Unternehmen, die es mit dem Datenschutz nicht so genau genommen haben. Es gibt, ich habe das mal recherchiert, nur einen veröffentlichten Beschluss zu dem Thema. Tatsächlich mal 1999 gab es mal eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln. Da hatte sich damals ein Betroffener gewehrt, als er erwähnt wurde in einer Pressemitteilung und hat tatsächlich das sogar im Eilverfahren damals erreicht, dass der damalige Bundesbeauftragte, ich weiß gar nicht, wer das war, 1999, verurteilt wurde, also das sein zu lassen, diese dort Anprangerung in der Öffentlichkeit.
Ja.
Interessanterweise hat es also jedenfalls, also es hat manche Fälle gegeben, wo ich gedacht habe, also wenn die zu Gericht gehen, dann müssen sie eigentlich erfolgreich sein, ja. Mhm. Also insbesondere ja so zu Thilo Weichert's Hochzeit, der ja einfach dann auch kein Blatt vom Mund genommen hat, wenn er meinte, er sei im Recht. Aber es ist nie passiert. Es hat also es haben eigentlich alle das immer dann auch hingenommen, wahrscheinlich, weil es eben schlechte Presse macht, wiederum sich mit der Datenschutzbehörde zu streiten.
Aber es war innerhalb der aufsichtsbehördlichen Community auch immer ein Thema gewesen. Und man hat darüber gesprochen und sich ausgetauscht, ob es tunlich ist, während eines laufenden Bußgeldverfahrens zu Beginn, mittendrin oder zum Abschluss solche Pressemitteilungen zu machen oder natürlich in den Tätigkeitsberichten, ob man da konkret die Unternehmen benennt oder die Verantwortlichen benennt, die sich gut, schlecht oder ganz schlecht benommen haben. Zu diesem Thema gibt es einen interessanten, lesenswerten Beitrag einer Referatsleiterin im Bayerischen Staatsministerium der Justiz. Christine Dieterle hat sich in der ZD, Zeitschrift für Datenschutz, im Beck Verlag, um das Thema gekümmert und eine sehr deutliche...
Das ist eine Konkurrenzzeitschrift zur PING, sollten wir erklären. Das kennt nicht jeder.
Nein, ist eigentlich so gut wie unbekannt. Mhm. Die Zeitschrift trotzdem, man findet sie, wenn man sucht. Und sie hat sich geäußert, auch sehr kritisch geäußert, zu der Praxis der Aufsichtsbehörden. Unter anderem musste ich mir an die Nase fassen, als ich das gelesen habe. Sie hat nämlich nicht nur gerügt die Pressemitteilung der Berliner Aufsichtsbehörde im Fall Deutsche Wohnen, also bei dem Bußgeld, das dann ja auch Furore machte und einmal zum EuGH und zurückwanderte. Sie hat darauf hingewiesen, dass auch der Hamburger, der frühere Hamburger Datenschutzbeauftragte in dem bisher größten und Bußgeldverfahren mit dem höchsten Bußgeld, das verhängt wurde, das war in der Sache H&M, über 30 Millionen, sich aus ihrer Sicht rechtswidrig verhalten hat, indem namentlich der Verantwortliche genannt wurde. Sie hat auch in meiner früheren Tätigkeit geforscht und hat festgestellt, dass wir damals eine Pressemitteilung rausgegeben hatten, als wir dem VfB Stuttgart auf die Schliche gekommen waren und dessen Umgang mit Mitgliederdaten uns näher angeschaut haben.
Es gibt ganz unterschiedliche Konstellationen, in denen Datenschutzaufsichtsbehörden Pressemitteilungen rausgeben. Das kann am Ende eines Verfahrens sein. Wenn es gut gelaufen ist, berichtet man natürlich gerne über die Erfolge, die man hatte. Das kann aber auch durchaus sein, dass während des laufenden Verfahrens schon so eine Pressemitteilung rausgegeben wird, um natürlich den Verfahrensstand auch ein bisschen, die Verfahrenslage etwas zu beeinflussen und dem Verantwortlichen klarzumachen, dass man das ernst meint und dass man drauf und dran ist, tatsächlich negative Konsequenzen zu ziehen. Wir bewegen uns hier logischerweise in einem rechtsrelevanten Bereich. Die betroffenen Unternehmen sind selbst Grundrechtsträger nach der Grundrechtecharta. Insbesondere haben sie Anspruch darauf, in ihrer Berufsfreiheit nach Artikel 15 der Charta oder in ihrer unternehmerischen Freiheit nach Artikel 16 nicht beeinträchtigt zu werden. Und damit stellen sich diese öffentlichen Äußerungen der staatlichen Stelle durchaus als Eingriff dar. Und wir suchen nach Rechtsgrundlagen dafür. Und das ist, wie Frau Dieterle zu Recht betont, gar nicht so ganz klar, ob das funktioniert. Sie bezieht deswegen einen klaren Standpunkt und sagt...
Kurz eingehakt, Stefan, kurz eingehakt, also nur zu meinem Verständnis war es immer der Schlüssel dieser ganzen Glykol-Rechtsprechung. Warum ist das eigentlich so, dass man da strenge Maßstäbe hat, ist immer ein ganz wesentliches Element, nämlich, dass es eine Rechtsgrundlage braucht, um zu verhindern, dass die Behörde etwas erreichen kann mit der Öffentlichkeitsäußerung, was sie auf anderem Wege nicht erreichen kann. Das genau. ist eigentlich die Logik. Also ja. wenn die Behörde aus welchen Gründen auch immer kein Bußgeld verhängen kann, weil ihr irgendwo Nachweis fehlt, dann soll sie nicht irgendwie den Pranger benutzen, um also quasi die Schwäche auszugleichen, die sie im Bußgeldverfahren hat.
Genau, und das ist die OSHO-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die auch, glaube ich, ganz, ganz nachvollziehbar ist und auch aus der Praxis heraus betrachtet, na klar sind das die Überlegungen bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie sich überlegt, wie kommen wir denn voran in dem Fall. Ja. Und deswegen diese rechtsstaatliche Rückbindung und das Fordern einer konkreten Rechtsgrundlage für dieses eingreifende Handeln der Datenschutzbehörden ist völlig richtig und nachvollziehbar. Ich habe immer behauptet, und darauf geht Frau Dieterle auch ein, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden zu den wenigen öffentlichen Stellen in Deutschland gehören, die überhaupt eine Rechtsgrundlage für diese Form der öffentlichen Äußerung haben. Und zwar habe ich mich immer berufen auf Artikel 58 Absatz 3 Buchstabe B der Datenschutzgrundverordnung. Da steht drin, dass die Datenschutzaufsichtsbehörden befugt sind, Artikel 58 ist ja eine Befugnisnorm, zu allen Fragen, die im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten stehen, von sich aus oder auf Anfrage Stellungnahmen abzugeben. Und zwar an das Parlament, die Regierung oder im Einklang mit dem Recht der Mitgliedstaaten an sonstige Einrichtungen und Stellen sowie an die Öffentlichkeit. Und genau das habe ich gesagt, das tun wir doch. Genau das machen wir. Und wir machen es auch übrigens genau mit dieser Zielrichtung. Wir berichten ja nicht sozusagen, um zu strafen das Unternehmen, dessen Strafe möglicherweise noch gar nicht feststeht, sondern wir sensibilisieren die Öffentlichkeit und haben den großen Vorteil, dass wir in einem Bußgeldverfahren gegen ein Unternehmen sehr, sehr viele erreichen und ihnen klar machen, was ihnen blüht, wenn sie vergleichbare Fehler machen. Und damit war aus meiner Sicht der 58.3 Buchstabe B einschlägig. Und ich hatte eigentlich gar kein so schlechtes Gewissen. Frau Dieterle sagt nun dazu, das ist ja zu unbestimmt. Das ist keine klare, konkrete gesetzliche Grundlage für das, was ihr da macht. Da müssten doch noch irgendwelche Maßgaben drinstehen, in welchem Bereich ihr das genau dürft. Das müsste doch viel spezifischer sein. Das kann man so sehen, würde ich sagen. Ich finde es schon jedenfalls nicht ganz unbestimmt, indem nämlich immerhin gesagt wird, wer mit welcher Zielrichtung wem gegenüber was machen darf. Natürlich ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit über eine Pressemitteilung schon wirklich ein scharfes Schwert wegen der breiten Wirkung. Das ist was anderes, ob ich dem Parlament einen Bericht erstatte, vielleicht sogar in nicht öffentlicher Sitzung, oder ob ich die Regierung über etwas unterrichte, die natürlich auch ihre Amtsverschwiegenheit unterliegt, oder ob ich was an die Öffentlichkeit richte. Und da würde ich Frau Dieterle zustimmen. Da sieht diese Befugnisnorm jetzt tatsächlich keine Differenzierung vor. Dass man also nicht öffentliche Informationen eher weitergeben kann als Pressemitteilungen, die an die Öffentlichkeit gerichtet sind. Umgekehrt bin ich mir nach wie vor sicher, dass der 58.3 genau das wollte, was er regelt, nämlich auch die Öffentlichkeitsarbeit von Aufsichtsbehörden ermöglichen wollte im Befugnisbereich. Es geht ja nicht nur darum, das wäre in Artikel 57 der Datenschutzgrundverordnung geregelt, dass da eine Aufgabe den Aufsichtsbehörden gegeben wird, redet mal, sensibilisiert mal die Öffentlichkeit, redet mit den Verantwortlichen, redet natürlich mit den Betroffenen und stärkt ihre Rechte, sondern dass man eben auch gerade eingreifen darf. Deswegen ist es ja eine Befugnisnorm. Ja, deswegen hat sie einen Punkt, aber ich bin mir nicht ganz sicher, dass der Punkt greift. Auch das werden wir letztlich erst wieder rauskriegen, wenn wir uns mit vor Gericht darüber auseinandersetzen.
Ich stimme ihr auch zu, wenn sie sagt, im Artikel 59 der Datenschutzgrundverordnung, also bei der Pflicht der Aufsichtsbehörde, regelmäßig Tätigkeitsberichte abzugeben, ist eine solche Befugnis nicht enthalten. Aber die braucht man auch nicht, weil es sich aus dem 58 schon ergibt, dass Aufsichtsbehörden das dürfen. Spannende Fragestellung. Mir hat es ehrlich gesagt als Leiter einer Aufsichtsbehörde schon gereicht, dass wir besser da standen als der Rest der Welt, der sich nur auf die schwierige bundesverfassungsgerichtliche Rechtsprechung beziehen konnte. Aber sie hat ihren Punkt und sie hat natürlich auch recht, dass inzwischen die Thematik auch national deutlich genauer und kritischer gesehen wird und wir inzwischen eine ganze Reihe spezifischer Regulierungen in dem Bereich haben, zum Beispiel im Wettbewerbsrecht, der § 53 Absatz 4 GWB sieht ausdrücklich vor, dass das Bundeskartellamt bei Bußgeldentscheidungen auch Angaben zu den Unternehmen, gegen die die Geldbußen festgesetzt werden, machen kann. Ergibt sich aus § 53 Absatz 4 GWB. Und dementsprechend ist der Gesetzgeber selbst sensibilisierter in dem Bereich. Daraus würde ich jetzt aber nicht den Schluss ziehen, dass man ohne spezifische nationale Vorgabe solche Äußerungen nicht mehr tätigen darf.
Also ich habe ja schon vor über einem Jahrzehnt mich mal in der CR mit dem Thema befasst, die Öffentlichkeitsarbeit der Aufsichtsbehörden, und habe es immer kritisch gesehen. Und hatte immer meine Zweifel, ob die wirklich die Bundesverfassungsgerichtsrechtsprechung so richtig auf dem Schirm hatten. Dabei und habe immer gespannt darauf gewartet, dass es mal ein Verfahren gibt, aber es gab nie eins. Also wie gesagt, seit 1999 keins zu finden, jedenfalls keins veröffentlichtes. Dennoch finde ich, dass sie ein bisschen am Ziel vorbeischießt, dass es eine Rechtsgrundlage für die Öffentlichkeitsarbeit gibt. Daran habe ich überhaupt keinen Zweifel. Natürlich gibt es die. Du hast sie genannt. Und in anderen Bereichen ist es ja auch sogar anerkannt, dass es so eine Art Annexkompetenz ist. Also, dass eine Behörde, auch wenn es keine konkrete gesetzliche Grundlage gibt, dass sie Öffentlichkeitsarbeit betreiben darf, dass sie trotzdem das darf. Und damit spielt meines Erachtens das Thema weniger auf der Ebene fehlende Rechtsgrundlage, sondern auf der Ebene einer Abwägung. Mhm. Ja, und also, dass es Fälle gibt, also man stelle sich mal vor, es gibt eine offene Schwachstelle bei einer Großbank, dass dann die Behörde befugt ist, die Öffentlichkeit zu warnen davor, da habe ich also keinen Zweifel dran. Da wird man auch wohl sagen, das ist von dem 59 Öffentlichkeitsarbeit oder wie immer man das jetzt genau sagt, also oder das heißt auch nur der Annex, ja, man kann es aus den Aufgaben ableiten, ist es erfasst, aber es ist halt, es bedarf halt schon einer, also es ist nicht selbstverständlich, dass berichtet werden darf. Ich habe auch keinen Zweifel, dass wenn ich, also über die VfB Stuttgart-Fall sollten wir jetzt nicht sprechen, aber dass wenn so ein Fall wie H&M möglicherweise schon in der Öffentlichkeit auch diskutiert wurde, dass da ein Verfahren war, habe ich auch keinen Zweifel daran, dass dann auch in den Abschlusspressemitteilungen gesagt werden darf, das ist so und so ausgegangen. Warum? Also das würde mir gar nicht einleuchten, dass das jetzt nicht der Fall sein soll. Das, also so weit reicht's dann auch wieder nicht mit dem Schutz. Das wäre ja nach deutschen Maßstäben, wenn man mal kurz das deutsch denkt, wäre es das Unternehmerpersönlichkeitsrecht, was da vor allen Dingen betroffen ist. Und so weit reicht das Unternehmerpersönlichkeitsrecht dann auch nicht. Das ist also sozusagen einen absoluten Schutz dann auch gewährt vor einer solchen, Anprangerung sollte es vielleicht eben nicht primär sein, sondern es sollte Teil der Öffentlichkeitsarbeit sein und es sollte nicht instrumentalisiert werden. Da ist dann, glaube ich, der Punkt, also ich sag's mal in meinen platten Worten, also das darf nicht so sein, dass die Behörde sich die Mühe eines aufwendigen Verfahrens erspart, dadurch, dass sie einfach irgendwie platt in der Öffentlichkeit das Unternehmen an den Pranger stellt. Das darf nicht sein.
Da haben wir ja auf jeden Fall rechtsstaatliche Schranken. Das wäre letztlich ein unfaires Verfahren, wenn die öffentliche Stelle sozusagen die besonderen Möglichkeiten, die sie hat, Öffentlichkeit zu erreichen und das besondere Vertrauen, das sie genießt und deswegen auch, was ja ihre Worte auch gewichtiger macht, dazu nutzen würde, um jemanden unter Druck zu setzen.
Es gibt eine Fallkonstellation, da ist es auch relativ unproblematisch, wenn am Abschluss eines Bußgeldverfahrens eine Einigung getroffen wird, ein Deal, sogenannter Deal gemacht wird zwischen den Beteiligten, und dann ist es ganz üblich, dass man gemeinsam oder aufeinander bezogene Pressemitteilungen rausgibt, sowohl die Behörde als auch der Verantwortliche. Auch das ist natürlich unproblematisch, weil wir dort, jedenfalls wenn die äußeren Umstände fair sind, weil wir dann keine Eingriffswirkung mehr haben, sondern ein abgestimmtes Verhalten. Aber ich würde ihr gar nicht so stark widersprechen. Den Aspekt, den du nennst, Nico, dass wir letztlich eine Abwägung brauchen in dem Bereich, das würde sie ja auch noch bestärken in ihrer Einschätzung, dass der 58, Datenschutzgrundverordnung, zu knapp ist, zu kurz ist, zu unbestimmt ist und bestimmte Elemente, wie zum Beispiel eine Abwägung, nicht enthält oder jedenfalls nicht ausdrücklich vorschreibt. Insofern würde ich mal behaupten, das Thema ist noch offen und nicht endgültig geklärt. Und bin sehr gespannt, über kurz oder lang wird sich auch der Europäische Gerichtshof zu genau dieser Fragestellung äußern müssen. Und dann wissen wir Bescheid. Wir haben als Aufsichtsbehörden immer so ein bisschen das Genick eingezogen und in vielen Bereichen sozusagen deine Verhältnismäßigkeitsprüfung weggenommen und die Unternehmen anonymisiert. Aber in manchen Bereichen eben auch tatsächlich durchgezogen, das einheitlicher zu machen oder sozusagen mit der Rechtsüberzeugung, dass das in Ordnung ist, zu tun, wäre ein Fortschritt. Deswegen, ja, ich würde mich darüber freuen, wenn der Europäische Gerichtshof sich auch dazu äußern würde.
Also der Auslöser der Entscheidung, das sei nochmal darauf hingewiesen, ist eine Entscheidung, die nicht ganz frisch mehr ist, des Oberverwaltungsgerichts Münster zur Bundesnetzagentur, die da sehr, sehr streng damals entschieden haben in einem Eilverfahren, weswegen das nicht zum Bundesverwaltungsgericht gehen kann. Das müsste dann erst ein Hauptsacheverfahren geben. In solchen Fällen kommt es meist nicht so weit. Deswegen bleibt das jetzt erstmal auch stehen. Ich habe so ein bisschen meine Zweifel, ob das Bundesverwaltungsgericht das in der gleichen Strenge hier auch durchdeklinieren würde, wie das OVG in Münster. Das ist ein Beschluss vom 17.05.2021. Jo, Stefan, ich glaube, dann haben wir genug für heute, oder?
Ja, meine ich auch. Ja. Wir sind im Moment in der Phase, Nico, das merken wir ja auch spätestens seit der zweiten Hälfte 23, wo die Zahl der Verfahren sowohl im Bereich des Datenschutzes als auch der Informationsfreiheit massiv ansteigt, ja, wo wir allein vom Europäischen Gerichtshof unfassbar viele wichtige, zentrale, wirklich leitende Entscheidungen bekommen. Das macht umso mehr Spaß, sich die richtigen rauszusuchen, die wichtigen rauszusuchen. Aber selbst wir mit unserem wirklich regelmäßigen Podcast werden es nicht schaffen, alle nennenswerten Entscheidungen auch tatsächlich hier zu besprechen, sondern wir müssen aussieben und uns dafür entscheiden, ein Best-of sozusagen jede Woche machen.
So werden wir es auch weiterhalten, spätestens in der nächsten Folge dieses Podcasts nächste Woche. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.